junge Menschen, sich zu seinem Vaterland zu bekennen.
Werte Frau Wagenknecht, Sie haben vor kurzem zu Recht ausgeführt, dass die Brandmauerpolitik gescheitert ist. Mit Blick auf das BSW in Thüringen, das man als jüngste Kartellpartei bezeichnen muss, habe ich allerdings Zweifel daran, dass, falls Ihre Partei den Einzug in den Landtag von Sachsen-Anhalt schaffen sollte, Ihrer richtigen Einsicht dann auch die richtigen Taten folgen werden. In Thüringen stützt Ihre Partei den Ministerpräsidenten Mario Vogt. Ein Mann, der wirklich jede Glaubwürdigkeit verloren hat und der sich trotzdem an sein Amt klammert. Die Mehrheit der Menschen in Thüringen will diesen Ministerpräsidenten nicht. Die Mehrheit der Menschen in Thüringen will kein Weiter. So, die Mehrheit der Menschen in Thüringen will Veränderung. Genauso wie die Mehrheit der Menschen in Sachsen-Anhalt.
Und mit diesem ersten Ausschnitt aus einem, glaube ich, mittlerweile relativ bekannten, kurzen Statement des Thüringer AfD-Politikers Björn Höcke. Erstmal ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Unbehagen. Und natürlich müssen wir da noch schnell die Entschuldigung für die letzte Folge hinterherliefern, weil Gerrit ein bisschen in der Vergangenheit gelebt hat. Natürlich nicht rechtsgerichtet, sondern Unbehagen heißen wir jetzt seit einer ganzen Weile. Und damit erstmal Hallo an Gerrit.
Hi. Herzlich willkommen auch von mir zu einer neuen Folge Unbehagen. Es ist mehr ein bisschen Unbehagen, das sozusagen.
Aber das größere Unbehagen, was wir, glaube ich, haben, ist das, was wir gerade eben schon mal zum Teil gehört haben, nämlich das am vergangenen Mittwochabend veröffentlichte Statement von Björn Höcke, in dem er sich an Sarah Wagenknecht wendet und eine Mini-Art von Analyse macht, in dem er eben darauf eingeht, dass ja Mario Vogt in Thüringen vor gewissen Problemen steht, weil an diesem besagten Mittwoch die TU Chemnitz nochmal bestätigt hat, dass Herr Vogt seinen Doktortitel wieder abgeben muss, weil er nicht sauber gearbeitet hat. Das ist der aktuelle Stand. Vogt will gerichtlich weiter dagegen vorgehen, sieht aber aktuell eher so aus, als ob das nicht funktioniert. Und das ist natürlich etwas, und da muss man sagen, ist es ja nicht Höcke selbst gewesen, der damit angefangen hat, nochmal dieses Misstrauen gegenüber Vogt auszusprechen, sondern es war ein Teil der Fraktion oder eine Fraktion, die mit Vogt aktuell die Regierung stellt in Thüringen, und zwar das BSW. Da hat nämlich eine Politikerin gesagt, sie müsste oder man müsste Mario Vogt das Misstrauen aussprechen, weil er eben nicht mehr das Vertrauen in der Bevölkerung hat. Und da ist dann Höcke natürlich dankbar drauf angesprungen und hat eben Frau Wagenknecht dieses Angebot gemacht, dass sie die neue Ministerpräsidentin von Thüringen werden könnte. Warum das Ganze? Auch da natürlich nochmal der Rückbezug, weil vergangene Woche oder vorvergangene Woche hat Sarah Wagenknecht in Bezug auf die Wahlen in Sachsen-Anhalt das Angebot gemacht, dass man Herrn Siegmund dort unter Umständen zum Ministerpräsidentenamt verhelfen würde, wenn man selbst in den Landtag kommt und wenn die AfD die absolute Mehrheit verpassen würde. Und genau darum soll es in der heutigen Folge von Unbehagen gehen. Sowohl um dieses Angebot von Höcke gegenüber Sarah Wagenknecht, als auch im Allgemeinen natürlich schon mal mit Vorblick auf die in wenigen Wochen anstehende Wahl in Sachsen-Anhalt. Und damit erstmal die Frage an dich, Gerrit. Kam diese Aussage von Höcke für dich überraschend, dass er, wir nehmen jetzt erstmal die Version, also man muss dazu sagen, wir nehmen auf dem Samstag auf, da kam ein offener Brief von Höcke raus, der das Ganze noch ein bisschen weiterfasst, aber wir gehen jetzt erstmal von dem Mittwochstand aus. Gerrit, kam dieses Angebot von Höcke an Sarah Wagenknecht für dich überraschend?
Ja und nein, würde ich sagen. Also, dass Björn Höcke da in Thüringen versucht, alles rauszuholen aus, ich sag mal, den Problemen, die Mario Vogt hat, mit seinen Plagiatsvorwürfen und der Aberkennung des Doktortitels. Das war nicht so sehr überraschend, finde ich. Also es war irgendwie klar, dass da was kommen wird von Höcke und von der AfD. Die reiten dieses Pferd ja schon seitdem es eben diese Debatte gibt um die Plagiatsvorwürfe mit Mario Vogt. Ich möchte an dieser Stelle anmerken, ich hatte mal ein Seminar mit Mario
wir
Vogt
hatten,
an der
wir
Uni Jena.
Seminar.
Warst du da auch drin eigentlich?
Negative Campaigning war das.
Ja, es ging um US-amerikanischen Wahlkampf. Müssen wir jetzt uns Gedanken machen, ob unsere universitäre Lehre schlecht war, weil Mario Vogt uns ein Seminar gegeben hat, aber er ja offensichtlich plagiiert in seinen wissenschaftlichen Arbeiten, I don't know. Nein, so viel nur am Rande. Wir haben Mario Vogt tatsächlich live in diesem universitären Betrieb also erlebt, bevor er Ministerpräsident wurde. Ich glaube, er war damals schon irgendwie ein hohes Tier in der JU in Thüringen. Egal. Ich erinnere mich nicht mehr so richtig daran, wie er so war. Das war so ein, das war ein Blog-Seminar. Egal. Also, dass natürlich Höcke hier Vogt angreift, ist natürlich naheliegend. Was natürlich überraschend war, war, wie er das tut und welchen Move er da geht, weil meiner Meinung nach das natürlich den Blick weitet nach Sachsen-Anhalt, was er da getan hat. Und man eben die Interpretation dessen, was er da getan hat, nicht machen kann, ohne zu gucken, was gerade in Sachsen-Anhalt passiert. Und dass Höcke hier von der Seitenlinie quasi versucht, vielleicht Einfluss auf die Wahl in Sachsen-Anhalt zu nehmen, das hat mich schon überrascht, weil es gibt meiner Meinung nach verschiedene Interpretationen von dem, was Höcke da wollte. Und eine, und da werden wir wahrscheinlich auch noch drüber reden, eine ist, dass er vielleicht Siegmund damit gar keinen besonders großen Gefallen getan hat und ihm vielleicht auch gar keinen Gefallen tun wollte, wie die meisten eigentlich ja glauben und behaupten, weil die Haupterzählung, vor allem auch innerhalb der AfD und AfD-Sympathisanten, ist ja so, Björn Höcke hätte hier 4D-Schach gespielt. Das lese ich dann überall bei X. Da halten sich die Leute besonders schlau, weil sie dann sowas wie 4D-Schach sagen. Also Björn Höcke hier Wahlkampfhilfe machen wollte für Ulrich Siegmund, um eben das BSW bloßzustellen, weil ja das BSW, wie du ja schon gesagt hast, in Sachsen-Anhalt theoretisch, je nach Umfragen, das Zünglein an der Waage sein kann, das Siegmund aber eigentlich gar nicht will, weil Siegmund will eigentlich die absolute Mehrheit und will nicht mit einer Minderheitsregierung gewählt werden. Und deswegen würde Höcke hier versuchen, von der Seitenlinie des BSW bloßzustellen, damit das eben nicht passiert. Aber ich glaube eben, dass die gegenteilige Erzählung die wahr ist. Es ist auch ein bisschen edgy und mein Hot Take, aber ich glaube eher, dass Höcke hier entweder vielleicht sagt, es geht ihm eh nur um seinen Thüringen-Shit da, die Interpretation gäbe es ja auch, ne? Also es geht ja nun mal darum, er will ja auch ein Misstrauensvotum anstreben gegen Mario Vogt. Die zweite Interpretation ist, vielleicht hat er gar nicht so viel Bock darauf, dass Ulrich Siegmund Ministerpräsident wird, weil er wollte doch immer der erste Ministerpräsident der AfD werden und er ja so dem untergang geweihten BSW plötzlich ganz schön viel Aufmerksamkeit gibt. Und Aufmerksamkeit ist in so einem Wahlkampf immer, immer gut.
Man muss dazu sagen, es ist ja auch nicht das erste Mal, dass Höcke ein Misstrauensvotum stellt. Das ist das zweite Mal im Februar, meine ich, gab es schon einen ersten Versuch, wo Höcke das Ganze oder wo die AfD-Fraktion das beantragt hat. Das ist gescheitert, wie wir wissen, sonst wäre Mario Vogt ja nicht mehr Ministerpräsident. Ansonsten würde ich dir erstmal so zustimmen und man muss ja aber auch dazu sagen, dass das BSW in Thüringen ja nochmal wieder ein bisschen anders funktioniert als das BSW in Sachsen-Anhalt, denn in Thüringen stellen sie erstmal tatsächlich eine relativ große Fraktion, die drittgrößte Fraktion nach AfD und CDU, das BSW also drittgrößte Fraktion im Thüringer Landtag, aber das Thüringer BSW ist nicht 100% auf Bundesvorstandsebene, also ist so ein bisschen rebellisch gegenüber Sarah Wagenknecht. Und da sagt man ungefähr, 2/3 haben so einen eigenen Thüringer Kurs in der BSW-Fraktion im Thüringer Landtag und 1/3 ist da mehr auf Sarah Wagenknecht auf Bundesparteikurs. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man hier natürlich auch mit im Hinterkopf behalten muss, denn um eine absolute Mehrheit im Thüringer Landtag zu bekommen, müsste man als BSW geschlossen oder quasi geschlossen auftreten, damit man überhaupt die Mehrheit hat. Ich glaube, es sind 3 oder 4 Stimmen, die man eine Mehrheit mit der AfD theoretisch hätte. Und das würde eben mit der aktuellen Ausrichtung der BSW-Politikerinnen und Politiker in der Thüringer Fraktion nicht funktionieren. Gleichzeitig ist aber der Take, glaube ich, dass Höcke da so ein bisschen eingeschnappt ist. Jetzt nicht ganz falsch, denn ich würde dazu sagen, Höcke weiß natürlich auch darum, dass das Thüringer BSW nicht mit ihm gemeinsam abstimmen würde, weil er natürlich ganz genau weiß, dass das, was ich gerade beschrieben habe, dass es dort eben eine Opposition zu Sarah Wagenknecht gibt, dass das natürlich eine wichtige Rolle spielt und dass eben genau dadurch das Ganze so ein bisschen problematisch wird. Ob Sachsen-Anhalt, ob das jetzt für Sachsen-Anhalt so eine große Rolle spielt. Und da ist, muss man ja auch dazu sagen, es ist ja dann eben kein Take, den Höcke aufgemacht hat, sondern das hat ja Sarah Wagenknecht selbst aufgemacht, indem sie eben dieses Angebot in Anführungsstrichen an Siegmund gemacht hat, zu sagen, hier, wenn du eben nicht die absolute Mehrheit hast, dann würden wir uns im dritten Wahlgang enthalten und damit hättest du dann die erforderliche Mehrheit, weil im dritten Wahlgang reicht ja eine einfache Mehrheit, einfache Mehrheit oder relative Mehrheit, ich bin mir gerade nicht sicher, einfache Mehrheit und die würde die AfD ja bekommen, weil sie laut aktuellen Umfragen bei plus minus 41-42% steht und wenn das BSW reinkommen sollte, dann würde das ja eben nicht reichen für eine Mehrheit. Muss man aber auch dazu sagen, wenn BSW, Grüne und vielleicht sogar die SPD nicht reinkommen würden, dann würden 42-43% vielleicht sogar schon ausreichen für die absolute Mehrheit. Das ist natürlich auch nochmal so ein Punkt, über den man dann sprechen müsste.
Lass uns das mal kurz sortieren. Das ist alles ganz schön kompliziert. Also Sarah Wagenknecht hat nicht per se gesagt, ey, wir enthalten uns, damit du Ministerpräsident wirst. Das ist eigentlich nicht der Haupttake. Der Haupttake ist Sarah Wagenknecht und das BSW, und das ist nicht das erste Mal, die haben ein Angebot gemacht an die AfD in Sachsen-Anhalt, wo es vor allem darum geht, dass Sven Schulze soll weg, das Altparteien-Kartellsystem soll weg. Wir wollen gemeinsam einen überparteilichen Ministerpräsidenten wählen. Das ist eigentlich das, was das BSW will. Das Ganze ist natürlich Quatsch. Und weil, warum sollte die AfD das wollen? Ulrich Siegmund will Ministerpräsident werden oder gar nichts. Aber es ist natürlich ein Move des BSWs, um, und das hat ja offensichtlich geklappt, Aufmerksamkeit zu bekommen in diesem Wahlkampf und um vielleicht ein paar zweifelnde AfD-Wähler abzugreifen, die eigentlich mit der AfD sympathisieren, aber die dann vielleicht doch noch zum BSW kommen könnten, weil die sagen, ah ja, guck mal, das BSW, das könnte ja dann sogar der AfD helfen und ich finde das gut, wenn die da beide zusammenarbeiten. Und interessant wurde dieses Angebot ja dann, als diese eine Umfrage kam, in der das BSW über 5% war und alle anderen kleinen Parteien draußen waren. Also die Grünen waren draußen und die FDP und so weiter. Und da hätte rechnerisch quasi das BSW dann, wie du ja gesagt hast, im dritten Wahlgang durch eine Enthaltung dafür sorgen können, dass Ulrich Siegmund mit einer einfachen Mehrheit Ministerpräsident wird, aber mit einer Minderheitsregierung, weil die ja keine Koalition machen würden, sondern die würden sich enthalten und dann wäre er Ministerpräsident, hätte aber keine Mehrheit im Parlament. Und ich habe ja dann auch mit Ulrich Siegmund persönlich darüber geredet, also ich habe ihn dazu interviewt und er hat mir ganz klar gesagt, er möchte das nicht. Ja, er möchte das nicht, weil er will eine absolute Mehrheit oder er will nicht regieren, weil er sagt, naja, wir müssen für alles, was ich umsetzen will, brauche ich eine stabile Mehrheit und so weiter und so fort. Das ist ja auch ein Punkt, ne? Also wenn er Kompromisse machen muss, kann er nicht alles durchsetzen, was er versprochen hat. Aber natürlich ist die Aussage von Ulrich Siegmund vor allem erstmal der Gegenangriff auf die Wahlkampftaktik vom BSW, zu sagen so, ey, nee, Leute, ihr bringt euch nicht über die 5%-Hürde, indem ihr den Leuten erzählt, ihr würdet ja irgendwie mit uns zusammenarbeiten und klaut uns somit ein paar Stimmen. Weil natürlich für Siegmund das überhaupt gar kein attraktives Angebot ist nach diesen Umfragen, weil wäre das BSW draußen, dann hätte er ja die absolute Mehrheit. Also für ihn, wie du ja gesagt hast, dann wären die alle draußen, alle kleinen Parteien draußen, Siegmund hätte eine absolute Mehrheit. Deswegen macht es für ihn überhaupt gar keinen Sinn, dem BSW hier irgendwie entgegenzukommen und macht er ja auch nicht. Also Siegmund, BSW, nee, Leute, kein Bock auf euch. Jetzt kommt aber dann eben Björn Höcke von der Seitenlinie. Und nicht nur Björn Höcke, by the way, sondern auch Alice Weidel hat dem Pioneer gesagt, sie findet es legitim, was das BSW da angeboten hat. Auch das bemerkenswert eigentlich in dieser heißen Phase des Wahlkampfs in Sachsen-Anhalt, dem Spitzenkandidaten Ulrich Siegmund so in die Parade zu fahren. Das ist meiner Meinung nach leider nicht so richtig öffentlich diskutiert werden. Auch hier lässt es meiner Meinung nach eine gewisse Interpretation zu, dass Alice Weidel ein bisschen Angst hat vor der Popularität von Ulrich Siegmund, weil Alice Weidel grundsätzlich nicht abgeneigt ist, Koalitionen zu bilden. Alice Weidel will eigentlich auch immer noch auf die Union zugehen und nicht diese Erzählung haben, dass keine Koalitionen möglich sind. Und dann kommt auch noch Björn Höcke, der plötzlich das BSW wieder ins Spiel bringt, dass Ulrich Siegmund ja ausgeschlossen hat. Jetzt gibt es, wie gesagt, ja die zwei Interpretationen. Man kann natürlich das so lesen, dass Höcke quasi damit das BSW nur bloßstellt, um zu zeigen, guck, die machen gar nicht das, was sie sagen, was sie ja auch vor allem im Wahlkampf sagen mit der Zusammenarbeit oder der gewissen Zusammenarbeit der AfD. Oder man kann sagen, Höcke führt den Leuten nochmal vor Augen, dass das BSW theoretisch ein Mehrheitsbeschaffer sein kann. Und Höcke lässt die AfD, das BSW im Gespräch. Und ich sag immer, in diesem Wahlkampf, es gibt keine schlechte Werbung. Für das BSW ist das Allerwichtigste, im Gespräch zu bleiben. Weil sonst ist das BSW für immer weg. Und deswegen gibt es, es hat hier online geschrieben, aufgeschrieben, also die Kollegin da hat sich tatsächlich mit Wahlkämpfern, wie sie schreibt, in Sachsen-Anhalt darüber unterhalten und die waren wohl teilweise sauer auf Björn Höcke, weil sie gesagt haben, das kann nicht sein. Der Thüringer Landeschef zitiert, sie würde sich nur ins Gespräch bringen wollen und die Interpretation dahinter ist schon, dass Björn Höcke Ulrich Siegmund beneidet, um die Möglichkeit, der erste Ministerpräsident zu werden. Es gibt sowieso Unfrieden zwischen den Landesverbänden Thüringen und Sachsen halt in der AfD. Wir erinnern uns daran, dass Björn Höcke diese Vetternwirtschaftsaffäre sehr deutlich kritisiert hat. Und noch ein weiterer Beweis für meine Theorie oder ein Indiz nenne ich es. Torben Brager, meiner Meinung nach einer der engsten Vertrauten von Björn Höcke, hat ihm noch im Juli beim Sommerfest des Antaios Verlag gesagt, eigentlich ist die AfD nicht regierungsfähig im Bund und in den Ländern sehe es nicht viel besser aus. Also wenn man das knapp 2 Monate vor so einer Landtagswahl sagt, wo die AfD vielleicht regieren könnte, das erste Mal seit Bestehen der AfD, das ist schon bemerkenswert. Also das hat Torben Brager dann auch geteilt, mein Post da bei X, weil da habe ich das geschrieben. Da hat er irgendwie gesagt, dass ich so irgendwie mein Horizont beschränkt sei oder irgendwie sowas. Warte, ich kann es auch kurz mal anschauen. Ich finde es jetzt so schnell nicht egal. Auf jeden Fall hat er das geteilt, meine Analyse da, und da fand er nicht so gut.
Ja, tatsächlich würde ich bei Torben Brager nochmal bleiben, weil auf ihn wollte ich auch noch zu sprechen kommen. Denn auch das kann man ja in zwei Richtungen interpretieren. Zum einen entweder als einen Konflikt zwischen den beiden Landesverbänden. Oder was ich auch noch überlegt habe, ist natürlich die Frage, also Torben Brager sagt ja im Endeffekt, die Partei ist noch nicht so weit, dass sie mit ausreichend dass es ausreichend gutes Personal gibt, um wirklich eine effektive oder effiziente Landesregierung aufzubauen. Und das ist, glaube ich, auch ein Fakt, wo der Thüringer Landesverband natürlich Angst vor hat, denn das Problem ist natürlich, sollte die AfD in Sachsen-Anhalt jetzt tatsächlich die Regierung übernehmen können und dann funktioniert da gar nichts, weil sie keine guten Leute haben, dann könnte das natürlich als Folge dazu führen, dass die AfD in den anderen ostdeutschen Landesverbänden, wo sie ja tatsächlich auch aktuell relativ gute Umfrageergebnisse haben, dass dort die Bevölkerung dann sagt, okay, am Ende sind die auch nicht viel besser als die Kartellparteien, wie Höcke oder Wagenknecht so gerne sagen. Und ich glaube, das ist wirklich eine große Angst, dass sie eben dann von dieser Regierungsrealität auch in den anderen Bundesländern eingeholt werden und man eben die Befürchtung hat, dass auf Grundlage dessen, was in Sachsen-Anhalt nicht funktioniert, dass man an Zustimmung verliert und dass man dann eben vielleicht gar nicht mehr in die Nähe dieser absoluten Mehrheit kommt, wie sie aktuell in den Umfragen dasteht. Und ich glaube tatsächlich, das könnte so ein ganz entscheidender Punkt sein, den Torben Brager oder wovor Torben Brager, aber eben auch der Thüringer AfD-Landesverband oder vielleicht Alice Weidel Angst vorhaben. Und dann zitiere ich mal Torben Brager aus diesem Sommerfest des Antaios Verlages. Zitat: Und in Kenntnis dessen, wie die Landesverbände teilweise aufgebaut sind, wer dort die maßgeblichen Akteure sind, wie sich die Landtagsfraktionen zusammensetzen, aus denen sich ja auch eine Landesregierung möglicherweise im Wesentlichen speisen würde, blicke ich mit großer Sorge in die nahe Zukunft und glaube nicht, dass die Partei soweit ist, wenn ich ehrlich bin. Und ich glaube, das ist tatsächlich dieser entscheidende Punkt. Und natürlich, wo ich glaube auch noch was, oder was da glaube ich auch noch mit reinspielt, ist in meinen Augen auch immer noch Till Schneider, der natürlich auch eine wichtige Rolle im sachsen-anhaltinischen Landesverband spielt und der, glaube ich, auch nicht allen so richtig gut gefällt, auch vor dem Hintergrund, was er gerade alles sagt. Aber das ist nur so eine zusätzliche Einschätzung noch, die da auch noch mit reinspielt. Aber das ist dann eben auch alles. Im Endeffekt hat die AfD nicht das Personal, zumindest wirkt es so, was da gerade eine Landesregierung aufbauen könnte.
Da steckt super viel drin in dieser Angst vorm Regieren. auf allen Ebenen, würde ich sagen. Da kann man jetzt auf jeden Fall noch mal ausführlicher drüber sprechen. Ich möchte nur kurz sagen, wie Torben Brager meinen Post zitiert hat, wie man bei X ja sagt, also wo ich meine Theorie aufgestellt habe, dass vielleicht die Thüringer nicht wollen, dass Sigmund siegt, und Bezug genommen habe auf seine Aussagen beim Sommerfest vom Matthäus Verlag. Da hat er das zitiert und gesagt, erstaunlich, wie klein und unterkomplex die Welt für manche ihrer Berichterstatter ist. Ja, gut, der Vollständigkeit halber. Lustigerweise haben darunter dann aber auch Leute kommentiert, die, ich weiß jetzt nicht, ob die jetzt AfD nahestehen, aber die haben dann schon drunter kommentiert, ja, aber wie war das denn gemeint, was du da gesagt hast? So, ne? Also das heißt, es wurde jetzt nicht auserzählt. Egal wie dem auch sei, gehen wir davon aus, dass es diese Angst gibt vom Regieren innerhalb der AfD auf allen Ebenen, im Thüringen, im Land, aber vielleicht auch in Sachsen-Anhalt. Da würde ich sagen, die gibt es definitiv. Das hört man von vielen AfD-Politikern auch hinter den Kulissen. Ich habe allerdings das Gefühl, die ist kleiner geworden in den letzten Monaten. Also da lassen sich doch auch viele mitreißen von diesem Sigmund-Hype. So. Aber wenn du vor ein paar Monaten noch mit AfD-Politikern im Bund geredet hast, dann haben die gesagt, so, ich weiß nicht, vielleicht wäre es ganz gut, eben sehr, sehr gutes Wahlergebnis einzufahren, dann keine absolute Mehrheit zu haben und die nächste dysfunktionale Allparteien-Koalition, die nur geschaffen wird, um die AfD zu verhindern, damit das weiterhin im Bund Auftrieb bekommt, um die Erfolgswelle weiter zu reiten. Und man hat einfach Angst davor, dass eben eine Regierung das durch, also eine Alleinregierung in Sachsen-Anhalt das verhindern könnte.
Und das ist natürlich auch überhaupt nicht unrealistisch, wenn man sich mal die aktuellste Umfrage anschaut. Ich würde einmal nur schnell die Zahlen da reinwerfen. Aktuellste Umfrage veröffentlicht am 12.8. von Politics durchgeführt, Auftraggeber war Campact. CDU 23%, SPD 7%, Grüne 5%, Linke 13% und AfD 43%. Das sind die, die in den Landtag kommen würden, würde man zusammenrechnen. CDU, SPD, Grüne, also die, die theoretisch zusammenarbeiten können, würde man auf 35% kommen. Heißt, reicht nicht mal ansatzweise für eine absolute Mehrheit. Und dann hast du natürlich genau den Punkt, den du gerade angesprochen hast. Denn die CDU hat ja das Problem, dass sie einen Unvereinbarkeitsbeschluss hat, dass sie eben nicht mit der Linken zusammenarbeiten können. Und natürlich kann ich mir sehr gut vorstellen, dass genau dieser Punkt, dass dann eben die AfD auch sagen kann, guckt euch das an, die CDU wirft ihren Unvereinbarkeitsbeschluss über den Haufen und arbeitet mit der Linken zusammen. Was ist das für eine Wahlkampfgeschichte, das ist natürlich auch nochmal ein Druckpunkt und das kann natürlich auch nochmal dazu führen, dass erstens gar keine funktionierende Regierung zustande kommt, denn man weiß ja oder man hört ja immer wieder, dass bestimmte Teile innerhalb der sachsen-anhaltinischen CDU auch deutlich wertkonservativer sind, als es die CDU im Bund ist oder als es die CDU-Westverbände zum Teil sind und dass man da eher offen in Teilen der Partei für ein Bündnis mit der AfD ist, als eben für ein Bündnis mit den Linken. Und das ist, glaube ich, auch nochmal ein großer Faktor, der da natürlich mit reinspielt, weshalb natürlich die AfD vielleicht wirklich auch nochmal darauf hofft, eben die absolute Mehrheit zu verfehlen. Aber wie gesagt, rein rechnerisch hängt es wirklich sehr stark davon ab, kommen die Grünen, kommt das BSW in den Landtag, sollten die es beide nicht schaffen, sollte vielleicht sogar die SPD es nicht schaffen, dann hat die AfD die absolute Mehrheit und dann kann auch nicht gegen sie regiert werden, weil absolute Mehrheit bedeutet ja, man hat mehr als die Hälfte der Sitze. Und das ist dann quasi vielleicht wirklich ein Problem für die AfD.
Genau, aber denken wir noch mal einen Schritt weiter und gehen mal in die Köpfe der AfD in Sachsen-Anhalt und vielleicht auch von Ulrich Sigmund. Der weiß natürlich auch um dieses Dilemma und diese Problematik. Seine Lösung ist alles oder nichts. Absolute Mehrheit oder nicht regieren. Das hat er ja sehr deutlich gesagt. Jetzt sagen viele, ja, das sehen wir mal, ob das dabei bleibt. Ich glaube, es wird dabei bleiben. Ich sag mal, der worst case für die AfD wäre, dass Ulrich Sigmund dann auch noch mit keiner stabilen Regierung Ministerpräsident wird. Weil dann kann er wirklich tatsächlich relativ wenig gestalten und die Wahlversprechen nicht durchsetzen. Wenn er eine absolute Mehrheit hat, kann er ja wahrscheinlich relativ viel erstmal durchsetzen. Wenn er die nicht hat, kann er das nicht. Und dann würde natürlich die Gefahr, dass die erste AfD-Regierung es verkackt, noch größer werden, wenn er eben wie in den anderen ostdeutschen Bundesländern teilweise halt eben mit wechselnden Mehrheiten organisiert werden müssen. Und das Ganze ist natürlich zäh. Man hätte das Gefühl, die AfD ist jetzt irgendwie auch nicht besser als die anderen Altparteien. Und deswegen weiß Herr Sigmund auch, dass er sich nicht im dritten Wahlgang mit einer einfachen Mehrheit wählen lassen möchte, weil eben dann die Fallhöhe viel zu groß ist, dass er es verkackt aus Sicht der AfD und das sich natürlich dann negativ auf den Bund auswirken könnte. Deswegen sagt er absolute Mehrheit oder sonst nichts.
Okay, und das führt ja aber dann eben zu dem Problem, dass dann wahrscheinlich keine Regierung zustande kommt. Denn, wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass die CDU in irgendeiner Art und Weise eine Minderheitsregierung eingehen würde, indem sie dann von der Linken abhängig sein wird. Und das muss man auch dazu sagen, wenn man diesen aktuellen Umfragen glaubt, dann kommen Linke und AfD zusammen auf 56% der Stimmen. Das heißt, also ne, plus die dann sonstigen etc., aber das heißt, man hat da eine riesengroße Sperrminorität. Das ist ja keine Sperrminorität mehr, das ist ja eine Sperrhälfte, mehr als eine Sperrhälfte, Sperrmehrheit im Endeffekt. Und das wird natürlich dann auch ein riesengroßes Problem für Sven Schulze, sollte er sich tatsächlich zum Ministerpräsidenten wählen lassen. Und das ist auch nochmal ein Riesenproblem, was wir haben. Und ich glaube, und das ist ja auch so ein bisschen das, was unterschiedliche Analytiker eben sagen, dass Teile der CDU da nicht mitmachen würden und dass dann zum entweder die CDU-Fraktion im Sachsen-Anhaltinischen Landtag auch zerbrechen könnte, die neue dann, und dass man dann eben doch sagt, okay, wir wollen als Teil der Union mit der AfD zusammenarbeiten. Aber du hast natürlich vollkommen recht. Ich sehe das auch ähnlich. Sigmund will alleine regieren, weil er dann natürlich alles so durchsetzen kann, wie er das möchte und weil er dann eben nicht auf Kompromisse oder auf irgendeinen irgendwie gearteten Konsens aus ist, sondern dann kann er wirklich eins zu eins das umsetzen, was er bzw. was er und Till Schneider sich da ausgedacht haben, wahrscheinlich eher Till Schneider sich ausgedacht hat, um das Ganze dann eben auch in die Tat umzusetzen.
Genau. Ich möchte dann in dem Zusammenhang dann doch nochmal darauf gucken, was da jetzt eigentlich mit dem BSW ist und was hat das Ganze jetzt doch nochmal mit Thüringen zu tun, weil die Geschichte geht ja noch weiter. Seit gestern hat dann zum Beispiel Björn Höcke nochmal das nächste Angebot an Sarah Wagenknecht gemacht, die er abgelehnt hat, sich zur Ministerpräsidentin wählen zu lassen in Thüringen. Auch ganz ehrlich gesagt hat, naja, sie hat ja auch keine Kontrolle über den Landesverband da, das hast du ja auch schon angedeutet. Und jetzt hat Höcke nochmal nachgelegt und hat gesagt, okay, dann lassen Sie uns doch zusammen diesen überparteilichen Ministerpräsidenten wählen. Und es stellt sich jetzt wieder genau die gleiche Frage wie davor. Will er wieder nur das BSW bloßstellen, aus Sicht der Sachsen-Anhalter Wahlkämpfer, bloßstellen, um zu zeigen, guck mal, das mit dieser Vorschlag vom BSW mit dem überparteilichen Ministerpräsidenten ist eh Quatsch? Oder ist es wirklich wieder eine Breitseite gegen Ulrich Sigmund, der natürlich ausschließt, einen überparteilichen Ministerpräsidenten zusammen mit dem BSW zu wählen? Und die Mehrheitsverhältnisse wären ja vielleicht sogar ähnlich, ne? Also wie sie jetzt in Thüringen sind. Natürlich ein stärkeres BSW in Thüringen, aber da hätten ja eine sehr starke AfD eine Mehrheit mit dem BSW. Und Höcke schlägt das vor, was Sigmund natürlich unter allen Umständen ausschließen muss. Warum sollte er mit 42% sich darauf sagen, ja okay, dann wähle ich einen überparteilichen Ministerpräsident. Warum sollte er das tun? Das würde kein Mensch tun. Und listigerweise hat das BSW jetzt sich auch nochmal eingeschaltet in Thüringen, weil sie ja auch unzufrieden sind mit Mario Vogt, also das BSW im Bund, nicht das BSW aus Thüringen, die ja Clinch haben. Und der Parteivorstand des BSWs hat dann gestern Abend gepostet, fordert Thüringens Ministerpräsident Vogt auf, von seinem Posten unverzüglich zurückzutreten, also wegen seiner Aberkennung des Doktortitels. Das heißt, das BSW in Thüringen hält an Vogt fest, das BSW im Bund will, dass Vogt zurücktritt. Jetzt kommt aber unser guter Freund Hans-Thomas Tillschneider, du hattest ihn erwähnt, und postet bei X den Post vom BSW, also zitiert den Post vom BSW-Bund, wo sie auffordern, dass der Vogt zurücktreten soll. Und was schreibt er dazu? Nur um Ulrich Sigmund als Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt zu verhindern, würde das BSW sogar seine Brombeer-Koalition in Thüringen platzen lassen. Vaterlandslose Gesellen sind das. Und irgendwas entgleitet denen hier. Also irgendwas entgleitet der AfD in Thüringen und in Sachsen-Anhalt. Weil das ist natürlich eigentlich ein Angriff auch auf Höcke. Höcke will natürlich unter allen Umständen, dass Mario Vogt zurücktritt. Höcke will natürlich, dass das BSW in Thüringen Vogt abschießt, ja, und hofft ja eigentlich darauf, dass Sarah Wagenknecht das tut, da Einfluss nimmt, was sie nicht kann. Und jetzt sagt Hans Thomas Tillschneider, dass sein vaterlos, landslose Gesellen, wenn, weil sie wollen, dass die Promberg-Koalition platzt. Ich blick langsam auch nicht mehr durch. Ist man nur so beleidigt, dass da plötzlich so eine Aufmerksamkeit auf Thüringen ist, weil man ja eigentlich gerade in Sachsen-Anhalt Wahlkampf macht? Ich weiß es nicht. Ich finde es auf jeden Fall loco und ich habe das Gefühl, wenn die AfD nicht aufpasst, dann entgleitet denen jetzt wenige Tage regelrecht vor dieser so entscheidenden Wahl für die AfD ein bisschen die Kommunikation, einfach weil die AfD sich gegenseitig nicht den Dreck unter den Fingernägeln gönnt, wie man so schön sagt.
Alternative Hoffnung ist ja vielleicht, also jetzt nochmal auf Thüringen geschaut, ist natürlich vielleicht auch, dass wenn diese Koalition tatsächlich platzen sollte, dass es da vielleicht ja auch neue Wahlen gibt. Vielleicht ist das ja auch nochmal ein Aspekt, den man da so ein bisschen gerade in Thüringen jetzt im Hinterkopf hat, in der Hoffnung, dass wenn man, oder wenn diese Koalition platzt, und wie gesagt, es gibt ja ein Drittel der Koalition, oder eigentlich ein Drittel der Fraktionen, die auf Bundesvorstandsniveau oder auf Bundesvorstandslinie ist. Und wenn die natürlich sagen, wir unterstützen das Ganze nicht mehr, dann ist die Koalition, diese sogenannte Bromberg-Koalition, ja auch gescheitert, weil dann haben sie keine Mehrheit mehr im Landtag. Und das würde ja in letzter Konsequenz dann eben dazu führen, wenn es keine Alternativen gibt, dass auch für Thüringen Neuwahlen anstehen müssten. Und wenn man da mal drauf schaut, die letzte Umfrage von Anfang Juli von INSA sieht in Thüringen die AfD bei 40%, die Linke bei 16%, CDU bei 22%. Also es ist sogar relativ, also hier deutlich knapper, muss man dazu sagen, als in Sachsen-Anhalt, wo man eben bei 43% liegt, oder Sachsen bei 42%, in Thüringen eben bei 40%, relativ weit von dieser absoluten Mehrheit weg ist. Und Thüringen natürlich sonst erst den nächsten Wahltermin auch in 3 Jahren erst hat, also im Herbst 2029. Kann also auch sein, dass Höcke natürlich so ein bisschen darauf impliziert, dass eben die Koalition platzt und es in Thüringen auch Neuwahlen gibt und er dann mit etwas Druck es auch schafft, hier eine absolute Mehrheit in Thüringen sich zu holen und dann eben selbst in Thüringen regieren kann. Wobei, und das ist wieder der Punkt, den Torben Brager ja angesprochen hat, ich glaube, auch in Thüringen gilt immer noch die Angst davor, dass die Kader nicht da sind, um so eine Landesregierung dann wirklich auch auf die Beine zu stellen und das erfolgreich zu Ende zu bringen. Denn es sind ja auch einige der wichtigen Politiker oder auch der wichtigen Freunde oder wichtigen Leute, mit die Höcke so um sich geschart hat, die sitzen ja mittlerweile auch im Bundestag zum Teil. Und das ist natürlich auch so ein Fakt, der natürlich auch für Höcke dann in Thüringen problematisch wird, oder er müsste seine Leute dann eben aus dem Bundestag abziehen und hoffen, dass die nach Thüringen kommen, um dort eben dann mit ihm die Regierung aufzubauen.
Ja, also es ist das Psychogramm von Björn Höcke ist natürlich einfach spannend jetzt zu sehen. Ich habe es ja schon angedeutet oder schon gesagt, dass Björn Höcke, das ist ja auch Teil dieses Thüringer Wegs, ja eigentlich gesagt hat, ne, wir stellen den ersten Ministerpräsidenten und dann übernehmen wir Deutschland, so sinngemäß, und da macht ihm jetzt offensichtlich Ulrich Siegmund einen Strich durch die Rechnung, vielleicht durch diesen Plan. Und die Frage ist, wie geht Höcke eigentlich damit um? Und was macht eigentlich sowieso dieser aktuelle Erfolg von Ulrich Siegmund, aber vielleicht auch von Herrn Holm aus Sachsen-Anhalt, aus Mecklenburg-Vorpommern, Entschuldigung, der ja auch wahrscheinlich ein sehr gutes Ergebnis für die AfD einfahren wird bei der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern. Was macht das eigentlich mit der Rolle von Björn Höcke in dieser Partei? Weil diese Persönlichkeiten wie Ulrich Siegmund und Leif-Erik Holm, das sind Anti-Höcke-Persönlichkeiten. Nicht, weil sie weniger radikal sind in ihren Positionen, aber weil sie deutlich zugewandter sind in ihrer Kommunikation, zumindest auch außen hin deutlich weniger radikal auftreten wollen, immer so eine Art Diskursoffenheit signalisieren wollen. Also, und natürlich nicht anfangen, irgendwelches, ich kann es jetzt leider nicht anders sagen, so völkisches Geschwurbel nach außen bringen, wie ja Höcke auch auf dem Parteitag der AfD da irgendwie so Psychogramme der Deutschen erstellt in seiner Rede und die Abgeordneten da im Saal auch, glaube ich, alle nicht so richtig gecheckt haben, was er da erzählen will. Und dann hast du jetzt plötzlich diese charismatischen, zugewandten Kandidaten dort, die sehr, sehr, sehr Erfolg haben mit dieser Masche. Und ich glaube, ein Teil der AfD, auch ein Teil des Weidel-Lagers, die zwar strategisch mit Höcke zusammenarbeiten, aber natürlich wissen, dass das vielleicht auf Dauer nicht gut geht, hoffen, dass Höcke sich mehr und mehr isoliert innerhalb der Partei. Wenn man erkennt, dass diese zugewandte, etwas moderatere Kommunikationsstrategie tatsächlich die erfolgreiche ist und dass die erfolgreichen AfD-Politiker sind und eben nicht diese, die dieses Völkische sehr nach außen tragen, wie eben Björn Höcke. Und all das weiß Björn Höcke womöglich. Und deswegen geht es hier jetzt vielleicht auch einfach um ihn, um seine Bedeutung innerhalb der Partei. Und seine Leute, die wissen das vielleicht auch und kämpfen jetzt für ihn. Und deswegen diese ganzen Debatten, die hier gerade geführt werden.
Kann natürlich auch ein wirklicher Punkt sein, dass Höcke hier wirklich auch die Angst hat, dass er sich mehr und mehr isoliert. Vielleicht kann man da natürlich auch nochmal den Blick so ein bisschen zurücknehmen auf den Bundesparteitag in Erfurt, weil natürlich auch da das Ganze vielleicht schon eine Rolle gespielt hat, denn es ist ja so, dass mit Steffen Möller, ein Höcke-Vertrauter jetzt auch tatsächlich im Bundesvorstand sitzt, der natürlich da auch so ein bisschen eine Art von Kontrolle mit übernehmen soll im Bundesvorstand. Und natürlich auch, das muss man auch dazu sagen, dass ja knapp die Hälfte der neuen Bundesvorstandsmitglieder ehemalige Aktive innerhalb der Jungen Alternative waren. Und die sind ja wiederum auch alle eher im Höcke-Lager vertreten. Das heißt, wenn man sich die Bundespartei anschaut, dann hat Höcke sich da natürlich jetzt in den letzten Monaten eine deutlich stärkere Position erarbeitet oder auch bekommen. Und natürlich kann man jetzt sagen, okay, was jetzt in sowohl in Sachsen-Anhalt als auch in Mecklenburg-Vorpommern passiert, ist natürlich dann so ein bisschen der Gegenentwurf zu Höckes Weg. Und gleichzeitig vergessen wir ja auch noch eine Wahl in Berlin, wobei ich da tatsächlich sagen muss, dass da noch nicht so viel von der AfD mitbekommen habe. Vielleicht hast du da mehr Einblicke, wie die da stehen, weil das habe ich tatsächlich gerade gar nicht auf dem Schirm, denn in Berlin haben wir ja tatsächlich eigentlich fünf Parteien, die relativ nah beieinander sind, was die aktuellen Umfragewerte angeht.
Also wenn man auf Berlin schaut, ja, also auf diese Umfrageergebnisse, dann muss man eigentlich sagen, das ist eine spannende Wahl. Berlin fällt immer so ein bisschen runter, weil man so Angst hat vor Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern und AfD und so weiter. Aber in Berlin, du hast es ja angedeutet, in Berlin, da sind wirklich vier Parteien fast gleich auf. Entschuldigung, doch, ja, man kann fast sagen vier Parteien, aber sagen wir mal eher drei Parteien. Und eine davon ist die AfD. Und das muss man mal sagen. Ja, also in Berlin, darüber redet irgendwie.
Wir sind doch eigentlich fünf Parteien. Also CDU, SPD, Grüne, Linke und AfD sind alle so bei.
Nee, vor allem, weil die SPD hat jetzt nochmal zwei Punkte in der aktuellen dazu gewonnen. Deswegen hast du recht. Und die aktuelle Umfrage, CDU 20 plus 2, auch bemerkenswert, also der Wechsel zu Stefan Evers scheint Früchte zu tragen. Linke 19%, AfD 17, Grüne 16, SPD 15. Also die AfD ist in Berlin, stand jetzt auf dem dritten Platz. Ja, und zwar mit sehr, sehr wenig Abstand. Also das muss man schon sagen, darüber redet keiner, dass Berlin doch ganz schön blau ist in Teilen. Ja, also es ist nicht alles hier irgendwie linke linksliberale, linke, grüne, Prenzlauer Berg, Wohlstandsbubble, ne?
Und was man vielleicht auch noch dazu sagen muss, wir haben jetzt natürlich über 2,5 Ostverbände sehr viel gesprochen, Thüringen, Sachsen-Anhalt und Berlin. Es gibt ja aber auch in der AfD gerade noch ein ganz anderes Problem in einem ganz anderen Landesverband, und zwar in Nordrhein-Westfalen. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass natürlich auch da so ein bisschen eine Angst mitspielt, gerade wenn es eben darum geht, wie stark ist natürlich dann wirklich so eine AfD-Fraktion, wenn es beispielsweise auch um die Verteilung von Posten geht. Und das ist natürlich auch so ein Fakt, den man nicht außen vor lassen darf, glaube ich, bei der Bewertung dessen, auch was wir von Torben Braga gesagt bzw. zitiert haben. Die AfD merkt, glaube ich, tatsächlich in Teilen, dass sie da richtige Probleme haben, wenn es um nachher tatsächlich eine potenzielle Regierung geht. Und was wir in Nordrhein-Westfalen sehen, ist, glaube ich, tatsächlich so das Paradebeispiel für die Problematik, die dort entsteht. Und die ist ja nicht nur in Nordrhein-Westfalen. Auch in Schleswig-Holstein gab es ja Streitigkeiten innerhalb des Landesverbandes. Und auch in anderen Bundesländern gibt es ja diese Streitigkeiten zum Teil. Und was ja auch immer noch so ein bisschen damit reinfällt, ist eben diese Frage, zu welchem Lager sich dann im Endeffekt die einzelnen Landesverbände, aber auch innerhalb der Landesverbände natürlich sich die Gruppierungen so ein bisschen scharen, also wer da quasi wem die Unterstützung anbietet. Und das kann natürlich auch irgendwann nochmal herausbrechen. Und gerade wenn es dann eben um so eine Landesregierung geht, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass das natürlich auch nochmal für großes Konfliktpotenzial sorgen kann. Nämlich die Frage nach der genauen Ausrichtung. Und worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, ist natürlich auch der Aspekt, dass die Wahlversprechen, die Siegmund gemacht hat und die Till Schneider ja im Endeffekt auch aufgeschrieben hat, dass die gar nicht so einfach umzusetzen sind zum Teil und natürlich auch relativ viel Geld verlangen. Und ich könnte mir auch da immer noch vorstellen, das ist ein riesengroßes Problem, was die AfD im Allgemeinen hat, dass natürlich Themen, die sie im Wahlkampf, also gerade bei Landtagswahlen im Wahlkampf anspricht, keine Themen sind, die sie umsetzen können, weil es Bundesthemen sind. Und das ist in meinen Augen auch immer noch so ein Faktor, der da natürlich mit reinspielen kann, wenn es dann tatsächlich um die Realpolitik geht und die AfD eben ihre Versprechen umsetzen will, aber nicht umsetzen kann, weil es eben keine Landesthemen sind. Mit Ausnahme, muss man sagen, von natürlich einem großen Thema, das die AfD in Sachsen-Anhalt aufgemacht hat, das Thema Bildungspolitik. Da haben sie tatsächlich die Möglichkeit, weil Bildung ja Ländersache ist. Das heißt, da gibt es relativ einfach die Möglichkeit, aber das ist natürlich nichts, was die breite Bevölkerungsmehrheit sieht. Und das könnte ich mir vorstellen, ist natürlich auch noch immer etwas, was sie im Hinterkopf haben. Vielleicht sogar tatsächlich mehr in Thüringen, weil sie eben auch wissen, dass das Konstrukt, was sie sich aufbauen, eventuell eine tatsächliche Regierungsarbeit nicht aufrechterhalten lässt und dieses Konstrukt dann in sich zusammenfällt, weil sie eben an der Realität scheitert.
Ja, auf jeden Fall. Also die große Frage, wie viel von dem Inhalt eigentlich übrig bleibt, von dem, was Ulrich Siegmund verspricht, ist natürlich eh spannend. Das ist eh auch dieser Wahlkampf, wie der gerade funktioniert. Das ist so wild. Also dieses Popstar-artige, es fühlt sich an wie so, es fühlt sich auch nervt, auch das immer so zu sagen, aber es ist halt nun mal so, ne? Du schaust dir diese Wahlstände an, der tourt ja jeden Tag, ist der irgendwo anders, macht ein Sommerfest, macht ein Grillfest, macht einen Bürgerdialog, macht Wahlstände noch und nöcher in den verschiedensten Orten Sachsen-Anhalts. Es ist aber literally jedes Mal das gleiche Bild, ja. Es ist jedes Mal das gleiche Bild. Es bildet sich eine sehr, sehr lange Schlange vor dem Wahlstand oder eben Ulrich Siegmund, der auf einem Sommerfest steht unter einem so einem Zelt, wo er wartet, und dann steht er da umringt von seinen Securities, die aber sehr, also die sind immer da, aber die lassen die Leute rein, ja, die lassen die Leute an ihn ran, und dann bildet sich diese ellenlange Schlange und Ulrich Siegmund ist 2 Stunden damit beschäftigt, Selfies zu machen, Autogramme zu geben und 1, 2, 3 Sätze mit den Leuten jeweils zu wechseln. Und das macht er 3-mal am Tag, an 3 verschiedenen Stellen, ja, 2 Stunden lang das. Was dadurch halt passiert, ist ja, dass es sehr, sehr wenig um Inhalte geht, ne? Also für ihn ist das natürlich sehr komfortabel, weil er sich eigentlich gar nicht so richtig mit Inhalten, weder bei seinen Wählern, also bei seinen Fans, noch auch in der Öffentlichkeit eigentlich mit Inhalten auseinandersetzen muss, weil eigentlich alles nur um diesen Hype geht. Der hat ja gar keine Zeit, sich mit Inhalten auseinanderzusetzen, weil er immer sagt, naja, hier sind so viele Leute, ich muss jetzt hier erstmal ein Selfie machen, ich lasse hier niemanden stehen, hier kommen noch mehr Leute, nee, ich kann jetzt gerade nicht mit ihnen reden, hier sind so viele Fans, ich muss mich jetzt erstmal denen widmen. Und am Ende ist es für ihn natürlich sehr komfortabel. Aber das heißt, die Frage ist dann, ja wirklich, wo bleiben eigentlich die inhaltlichen Auseinandersetzungen? Und die Fragen, wie realistisch das alles ist, wo das alles hinführen wird.
Denn das ist mir auch schon so ein bisschen aufgefallen bei dem, was man jetzt eben sieht, wenn es eben genau um diesen Wahlkampf geht. Das Gefühl, was ich immer so ein bisschen habe, dass sich eben Siegmund auch so ein bisschen als eine Art Volkstribun auftut, indem er natürlich genau das macht, was so dieser klassische Volkstribun aus dem antiken Rom eben auch gemacht hat, nämlich er suggeriert sich so ein bisschen als Schutzpatron des einfachen Volkes, ohne eben tatsächlich auf Inhalte einzugehen. Und das ist, glaube ich, tatsächlich in der aktuellen Situation ein Riesenvorteil für die AfD, weil natürlich auch, das muss man auch dazu sagen, wenn man sich den letzten Wahlkampf in Sachsen-Anhalt anschaut, dann hatten wir da mit Rainer Haseloff ja noch jemanden, der da eine entscheidende Gegenpart machen konnte. Und Sven Schulze, muss man ja auch dazu sagen, hat sich natürlich jetzt auch mit seinem Wahlkampf wieder ein eigenes Ei gelegt, indem er dumme Fehler macht bei Wahlplakaten, wo er dann eine Person im Rollstuhl hat, die kurz danach dann wieder laufen kann. Und allein sowas, also gestellte Bilder, das ist doch auch ein Riesenproblem. Und das ist natürlich nochmal viel größer, wenn man eben schaut, was in Sachsen-Anhalt potenziell möglich ist. Und wenn man dann eben solche Fehler macht, ist es eben auch kein Wunder, wenn eine AfD dadurch natürlich erfolgreicher erscheint, weil sie zumindest, das muss man ja wirklich sagen, einen sehr erfolgreichen Wahlkampf mit Sigmund machen, der eben, genau wie du gesagt hast, wirklich unablässig unterwegs ist und eben durch komplett Sachsen-Anhalt tourt und ja auch das macht, und das ist auch ein Punkt, der immer wieder gesagt wird, dass gerade die großen, ehemals großen Parteien natürlich einzelne Wahlstriche oder einzelne Landstriche vergessen haben, weil dort entweder viele Nichtwähler sind oder viele Leute eben nicht mehr diese Parteien wählen, und dann gehen die großen Parteien da eben auch nicht hin, sondern sie lassen dieses Gebiet eben offen, und Sigmund fährt ja gefühlt in jedes Kaff in Sachsen-Anhalt, von dem ich noch nie in meinem Leben gehört habe, und macht da seine Wahlkampfstände, und das ist, glaube ich, bei den anderen Parteien nicht so ausgeprägt, und das fällt ihnen jetzt zusätzlich natürlich auch noch auf die Füße, dass eben die AfD genau das macht, worüber wir ja auch schon vor ein paar Wochen, Monaten gesprochen haben, diese Strategie der AfD eben wirklich den ländlichen Raum auch für sich zu gewinnen, ist natürlich ein Faktor, der da auch mit reinspielt, der nochmal ganz außen vor zu betrachten ist, der aber eben auch zeigt, dass die Strategie der AfD deutlich besser funktioniert als die von anderen Parteien, obwohl sie so wenig Mitglieder haben, das muss man ja auch dazu sagen.
Und eine Sache, die noch dazu beiträgt, meiner Meinung nach, warum Ulrich Sigmund gerade so erfolgreich ist: Wie gesagt, ich habe ihn jetzt ein paar Mal begleitet beim Wahlkampf, also was heißt begleitet, ich war an zwei unterschiedlichen Tagen bei verschiedenen Veranstaltungen von ihm, habe auch mit ihm gesprochen, und was mir aufgefallen ist, Ulrich Sigmund hat quasi die Abkoppelung der AfD von den etablierten Medien finalisiert. Das heißt, diese Bubble, dieser Hype, diese Leute, die da auftauchen und sich von ihm feiern lassen, so. Und das ist ein abgeschlossenes, autarkes System, was miteinander kommunizieren kann, sinngemäß, ohne dass man die klassischen Massenmedien dazwischen geschaltet hat. Ulrich Sigmund wird ununterbrochen bei jedem Wahlkampftermin von Streamern begleitet, von so rechten Streamern begleitet. Einer ist dieses Utopia TV, das andere ist jetzt immer dieser Aktivistenmann, schrecklicher Typ, so. Die streamen alles live, was er macht. Er geht jedes Mal auch zu denen hin, gibt denen relativ ausführliche Interviews. Wenn er dann auf Gegendemonstranten zugeht oder Kritiker, dann rennen die ihm immer direkt hinterher. Dann wird das direkt gefilmt, wie er mit denen diskutiert, wird direkt hochgeladen. Der Spin ist dann immer auf Sigmunds Seite. Und das ist crazy, so wie krass das funktioniert. Und das sind natürlich so, die sehen sich dann auch noch als Journalisten, so, ne? Wir sind das Korrektiv, wir bilden die einfach nur ab, und weil die anderen, die berichten alle so unfair und so schlecht über die AfD, aber natürlich sind es einfach Sigmund-Unterstützer. Ich habe mit der Frau von diesem Utopia TV auch gesprochen, und die sagt natürlich, sie will, dass Sigmund Ministerpräsident wird, ja. Aber sieht sich auf der anderen Seite, hat sie sich dann immer so eine Pressearmbinde umgemacht, wo du denkst, aber es ist halt egal, ne? Also ich meine, ich beschwere mich, was soll ich mich darüber beschweren? Das macht ja keinen Sinn. Die tun, was sie für richtig halten. Das muss man ja so sagen. Sie denken, das ist richtig, das zu tun. Das machen sie aus Überzeugung. Und Ulrich Sigmund profitiert natürlich total davon. Und das Zweite ist, Ulrich Sigmunds Social-Media-Arbeit ist natürlich perfektioniert. Ich glaube, er ist tatsächlich auch der mit Abstand erfolgreichste Politiker auf TikTok. Um ihn rum hüpfen immer so 2 bis 3 so junge Typen mit so Spiegelreflexkameras. Der Kenner erkennt sofort den Style, den die so haben, wo die so herkommen. Wenn man dann mal nachforscht, dann ist auch klar, also mindestens 2 von denen, die ich gesehen habe, sind Teil dieses Filmkunstkollektivs aus Sachsen, also so neurechte Filmemacher, sage ich mal, die vor allem dafür bekannt sind, dass sie sehr bildgewaltig und ja auch schön und gut gedreht Demos beispielsweise der identitären Bewegung in Szene setzen. Die wollen aber klarstellen, dass sie nicht in dieser Funktion des Filmkunstkollektivs irgendwie das machen, sondern Sigmund sie halt anstellt, aber sie sind nun mal mit Teil dieses Vereins, dieser Verein, der nimmt keine Auftragsarbeiten an. Dieser Verein wird natürlich auch vom Verfassungsschutz erwähnt. Und die drehen ihnen halt diese schönen Bilder. Alles, was da passiert auf diesen Wahlkampfständen, ist natürlich 2 Tage später dann mit der tollen Tiefenunschärfe bei TikTok oder Instagram hochgeladen oder unmittelbar ins Internet gestreamt von diesen Streamern. Wenn ich Sigmund interviewt habe, kommen diese Streamer und filmen mein Interview mit. Als ich sie interviewt habe von Utopia TV, haben sie das natürlich auch live gestreamt. Das ist auch unglaublich. Ich will jetzt kein Kollegenbashing machen, aber wie diese Hilflosigkeit, wenn dann diese ganzen Kamerateams und Journalisten bei Sigmunds Veranstaltung auftauchen und dann kommen halt diese freien Medien und die halten natürlich immer drauf, ne, wenn die bösen Systempresse kommt und dann wollen die konfrontieren. Und dann rennen dann da immer irgendwelche Redakteure rum von irgendwelchen Medien und sagen so, das sind meine Persönlichkeitsrechte, Sie dürfen mich hier nicht filmen, ich möchte nicht, dass Sie mich filmen. Und was sagen die? Hä, das ist Pressefreiheit, das ist eine öffentliche Veranstaltung. Und ich denke mir so, Leute, also an diese Kollegen, sorry, aber denkt euch irgendwas Sinnvolleres aus, wie ihr, überlegt euch vorher, wenn ihr da hingeht, wie ihr auf die reagiert und rennt nicht hin und sagt, das sind meine Persönlichkeitsrechte, ich will nicht, dass ihr mich filmt, das ist live gestreamt, das ist im Internet, das ist nicht, das, da kannst du hingehen, kannst du verklagen, weiß ich nicht, mach halt, aber das bringt so gar nichts, das ist wirklich peinlich, überlegt euch eine Strategie, fangt natürlich auch nicht an, mit den Leuten zu diskutieren, bringt auch nichts, aber nehmt's mit Humor. So habe ich es bisher gemacht. Hab gesagt, ja, filmt halt das Interview. Ich leg mich jetzt nicht mit euch an. So, ich habe ja nichts zu verbergen, weil wenn ich sage, filmt es nicht, dann machen sie daraus die Geschichte, ich hätte was zu verbergen. Und das ist ein Problem, aber damit muss man langsam mal umgehen.
Genau, ich glaube, das ist so ein ganz spannendes nochmal extra Feld, weil das natürlich nochmal eine ganz andere Form, neue Form der Strategie ist, gerade eben auch im Umgang mit Medien. Und auch darüber haben wir ja schon gesprochen, über die Frage, welche Rolle eigentlich noch so diese klassischen Medien spielen für diese Bubble natürlich vor allem. Und da kann man ja relativ offen sagen, dass die eigentlich keine große Rolle mehr spielen. Also im Endeffekt ja alle großen Verlage, Zeitungen, Online, Fernsehen, was auch immer. Das spielt ja für die keine Rolle mehr, weil sie natürlich, darüber haben wir auch schon gesprochen, eben über die letzten Jahre, 2015 mit der Flüchtlingskrise, 2018, 20 mit der Corona-Krise, natürlich alle abgedriftet sind in eine Bubble, die eben jetzt ihre Meinung verstärkt und bestärkt und eben nicht das, was man aus den klassischen Medien kennt. Und gleichzeitig dann, und das fand ich jetzt tatsächlich spannend, weil du das gerade erwähnt hast, weil es gibt ja genau die gleichen Aspekte eben auch aus einer anderen Richtung, dass eben Medien natürlich das auch machen. Also Leute abfilmen, die nicht gefilmt werden wollen etc. pp. Und dass dieses Argument dadurch natürlich ein bisschen schwierig wird, dass man sagt, okay, meine Persönlichkeitsrechte, ja, aber im Endeffekt bist du halt Teil einer öffentlichen Veranstaltung und da muss man eben auch damit rechnen, dass sowas kommt. Und das ist eben auch Teil der Strategie und ich würde dir da in dem Fall tatsächlich zustimmen, dass man sich vorher was überlegen muss, aber man ist nun mal in der Öffentlichkeit und solange es eben nur so mit diesen Livestreams ist, dann kann man da halt nicht viel machen. Also natürlich kann man danach dagegen klagen, aber
Die Erzählung für Sigmund und oder für diese Fans ist ja draußen. Also wenn du danach irgendwie klagst, kannst du ja irgendwie Recht bekommen und irgendwie Geld bekommen, was weiß ich, aber es bringt ja nichts. Ne? Also es bringt ja jetzt nichts dafür, dass man eigentlich keinen Bock hat, dass man denen Futter gibt. Also das ist halt einfach so. Und ich, ehrlich gesagt, ich weiß es nicht, muss ich zu meiner Schande gestehen, ich weiß es nicht, aber ich bin eigentlich der Meinung, dass tatsächlich, also ich, wenn ich als Journalist auf einem Sommerfest von Ulrich Sigmund bin, dann darf ich diese Menschen filmen, weil sie sich entschieden haben, Teil dieser Veranstaltung zu sein, die im öffentlichen Interesse liegt, wie ich Leute auf einer Demonstration filmen darf. Und deswegen erschließt sich mir nicht, dass ich so einen Journalist, der da ist, nicht filmen lassen muss. Also ich weiß es aber nicht genau.
Bin mir auch nicht mehr 100% sicher, aber wenn ich es richtig im Kopf habe, das ist auch schon wieder, also die rechtliche Einschätzung ist auch schon wieder 10 Jahre her, dann ist es natürlich so, was du nicht veröffentlichen darfst, sind Einzel- oder Fotos von einzelnen Personen, einzelnen Gesichtern oder dann auch Videos. Also man dürfte jetzt zum Beispiel, wenn du das Interview machst, nicht nur dir ins Gesicht filmen, sondern es muss immer ersichtlich sein, meine ich, aber das kann sich auch geändert haben, dass du eben Teil dieser Versammlung bist. Und wenn man dann nur dein Gesicht sieht.
Dann hätten die vielleicht sogar recht teilweise, die Leute, ich weiß es aber nicht, weil die natürlich immer sehr nah rangehen und dann dich so konfrontieren wollen.
Ja,
so.
Aber da habe ich jetzt auch nicht genug Einblick und ich weiß, wie gesagt, auch nicht, dieses Streamer-Ding läuft ja nochmal anders und das hat ja nochmal ein bisschen einen anderen Hintergrund. Datenschutz ist da natürlich auch nochmal ein Faktor, aber wie gesagt, bei öffentlichen Veranstaltungen gehen ja gewisse Persönlichkeitsrechte auch verloren und das, aber da, wie gesagt, da bin ich auch kein Jurist, ich weiß nur, dass es von früher eben, dass man eben nicht Fotos veröffentlichen darf, wo nur eine Person drauf ist, weil dann ist es tatsächlich rechtlich ein Problem. Aber sobald mehr als eine Person drauf ist und es ist ersichtlich, die waren Teil dieser Demonstration, ist das kein Problem mehr.
Gut, Sven, hast du noch was?
Zur eigentlichen Thematik, dass hier wir diesen Streit von AfD und BSW haben oder wie auch immer man das nennt, nicht. Aber vielleicht kann man nochmal zusammenfassen, die Idee beziehungsweise das, was natürlich dahinter steckt, ist jetzt nicht so einfach abschließend zu klären. Wir können weder Höcke in den Kopf gucken, noch können wir Wagenknecht in den Kopf gucken, noch können wir Siegmund in den Kopf gucken. Aber man kann, glaube ich, so ein bisschen erkennen, dass wir hier eben auch Konkurrenzsituationen haben könnten, gleichzeitig aber auch die Angst vor einem Scheitern, die natürlich auch damit im Raum spielt. Das ist ja das, was wir von Torben Braga berichtet hatten. Gleichzeitig aber natürlich auch so ein bisschen Wahlkampftaktiererei zwischen dem BSW mit einer gewissen Aufmerksamkeit, mit einem gewissen Agenda-Setting, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Und natürlich auch, und ich glaube, das spielt da natürlich auch mit rein, das BSW hat natürlich große Probleme, weil man eben nicht mehr auf dieser Welle des Erfolges ist, auf der man mal kurz nach der Gründung der Partei war. Und natürlich versucht man jetzt auch, oder könnte ich mir auch vorstellen, dass man versucht, jeden Strohhalm zu ziehen, um eben doch noch diesen Erfolg wieder aufleben zu lassen oder zumindest mal in den Landtag zu kommen, was aber gerade für Sachsen-Anhalt nach aktuellem Stand sehr stark auf der Kippe steht. Und in Mecklenburg-Vorpommern, ich schaue nochmal schnell drauf, sind es auch aktuell 4% und in Berlin sind es sogar nur 3%. Das heißt, das BSW hat natürlich da auch wirklich eine große Problematik, eben schon wieder in der Versenkung zu verschwinden, wie es auch bei anderen Parteien vorher schon der Fall war. Und da will man natürlich versuchen, jetzt eben mit jeder Menge Aufmerksamkeit, mit jedem Strohhalm, den man ziehen kann, nochmal im Gespräch zu bleiben, um natürlich dann vielleicht es doch noch in den Landtag in Sachsen-Anhalt zu schaffen. Und gleichzeitig natürlich vielleicht auch wirklich so ein bisschen bestimmte Wähler zu bekommen, die eben sagen, okay, eigentlich finden wir die AfD gar nicht so geil, aber wenn wir quasi ein Korrektiv dabei hätten wie das BSW, dann wäre das für uns in Ordnung, dass eben dadurch vielleicht wirklich noch ein paar Leute überspringen von der AfD zum BSW. Wobei ich das für relativ unrealistisch aktuell halte, weil auch das haben wir schon überall besprochen, wenn man das Original will, dann wählt man das Original und wählt nicht eine schlechte Kopie, auch wenn man sich in dem Russland-Verständnis ja relativ nahe ist beim BSW und bei der AfD.
Auf jeden Fall. Aber weil ich jetzt nicht auch nochmal zusammenfassen will, weil Zusammenfassungen am Ende oft dafür sorgen, dass die Leute früher abschalten und man dann schlechter ist in der Statistik.
Sorry.
Sage ich jetzt einfach auf Wiedersehen und folgt uns bei Instagram und erzählt euren Freunden von uns. Das wäre total geil.
Lasst auch gerne Kommentare da. Ist immer gut für unseren oder für den Algorithmus, dass wir da ein bisschen Sichtweite bekommen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Au revoir.